die Leute nutzen auch zu viel KI. Und das ist eine ganz klare Erwartungshaltung, die ich habe, dass ich sage, nutze das als Challenge, nutze das, um effizienter zu werden, aber glaube dem Chatty nicht alles. Warum sind wir so schnell geworden? Weil wir es doch the hard way gelernt haben. Ich habe jede Excel selber gecrunched, jede PowerPoint selber gebaut, jeden Research selber gemacht. Ich habe mich durch zig Internetseiten durchgeforstet. Die Kunden sagen mittlerweile, ja, ich möchte einen seasoned Berater haben, jemanden, was ich, wie mich, mit 6, 7, 8 Jahren Berufserfahrung, vielleicht auch 10. Der möchte aber einem Junior gar nicht mehr mitbezahlen, weil der sagt ja, das, was der Junior macht, macht die KI. Jetzt muss ich dem Kunden aber erklären, wenn ich das jetzt 6 Jahre lang mache, dann gibt es mich nicht mehr, weil ich war ja vor 6 Jahren auch mal der Junior. Wichtig ist, glaube ich, zuhören, nicht sagen, wir können das, wir machen das, wo ist das Projekt, sondern Fragen stellen. Wo ist euer Problem? Was macht ihr eigentlich? Was sind eure Knackpunkte? Und das macht, glaube ich, in meinen Augen im Business Development den großen Unterschied. Bist du der nervige Sales Guy oder bist du derjenige, der ein Problem oder eine Herausforderung lösen kann? Und dann kommen die Leute von alleine.
Ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Team-Episode von Finance Data People. Mein Name ist Sascha Hagenmüller und heute begrüße ich zum Follow-up-Podcast unseren Value Creation Director Jan Wasner. Wie es sich anfühlt, einen Steilstart bei Radial durchzuführen und gleichzeitig innerhalb der ersten paar Monate einen mittlerweile sehr, sehr erfolgreichen Unternehmensbereich bei uns aufzubauen, dann bleibt jetzt unbedingt dran, folgt unserem Podcast auf Spotify und allen gängigen Plattformen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören und beim Zuschauen. So Jan, herzlich willkommen zum Value Creation Follow-up Podcast.
Freue mich.
Ja, start mal rein, würde ich sagen. Du warst ja schon mal vor einem Dreivierteljahr hier gesessen, glaube ich, ganz am Anfang, als es losging mit dem eigenen Bereich. Was hat sich denn getan seitdem?
Ja, erstmal wie immer brutal, wie die Zeit verfliegt. Ja, schon wieder ein Dreivierteljahr in der Firma, fast schon wieder ein Jahr in der Firma eigentlich. Ja, was hat sich getan? Es ging ja eigentlich von null auf los mit mir. Ging aber auch direkt mit einem Projekt los. Ja, es war ja 1.7. erster Arbeitstag, 1.7. erstes Projekt bei einem größeren Maschinenbauer hier aus der Münchner Region, 1 Milliarde Umsatz, große PMO-Themen dort angegangen. Und seitdem haben wir eigentlich auch für verschiedenste Firmen, verschiedenste Größen, verschiedenste Branchen einige Projekte umsetzen dürfen, sind auch noch dabei, wächst weiter, das Team aufgebaut. Im August kommt der dritte. Auch da also von 1 auf 4 skalieren in einem guten Jahr, hat sich einiges getan, ja.
Was waren so die spannendsten, härtesten Momente? Learnings?
Ja, Learnings gab es, glaube ich, eine Menge. Zum einen, sage ich mal, aus 2 großen Tankern kommend, mit eben Capgemini und Berger, jetzt in ein kleines, ich nenne es jetzt nochmal Startup-Umfeld am Anfang, mit 18 Leuten, als ich kam, jetzt mit 36 Leuten, wahrscheinlich schon wieder 37 Leuten. Andere Strukturen natürlich, man muss hands-on sein. Ja, dieses Thema Unternehmertum, unternehmerisch denken, glaube ich, war für mich eine große Herausforderung, aber auch eine positive Herausforderung natürlich. Das Thema Business Development, glaube ich, als der Knackfaktor auch wieder aus den Firmen kommt. Bei Capgemini wurde das sehr früh gelebt. Man musste dort früh anfangen, Business zu generieren, man war auch früh drauf verzielt, aber immer in einem Projektkontext. Das heißt, ich war bei Kunde X und ich habe dann innerhalb von Kunde X das Business selber ausgebaut. Das war aber nicht so, dass man Kaltakquise machen musste, raus in den Markt musste, man hat das so ein bisschen organisch getrieben, nenne ich es jetzt mal. Und bei Berger beispielsweise war Business überhaupt nicht relevant auf meinem Level. Ja, Manager hast du mit Kundenakquise, mit Projektausbauten eigentlich nichts zu tun gehabt. Und das musste ich hier von null auf starten, respektive von eurem Netzwerk aus. Und das war, glaube ich, mit die größte Challenge und auch die entsprechende Vorlaufzeit. Einfach zu verstehen, wenn ich im Juli anfange, kommt vielleicht im Januar dann der erste Lead daraus. Oder wenn ich dann eben erst im August anfange, kommt es vielleicht erst im März. Das war mal mindestens ein halbes Jahr. Ich glaube aber eher realistisch, fast bis zu einem Jahr eben an Lead-Time hat, von einem ersten Kontakt bis vielleicht mal ein Projekt angesprochen wird.
Business Development ist ja für viele auch so ein bisschen abstrakt, also was man da jetzt konkret macht. Viele können sich auch nicht vorstellen, was man als Managing Director oder Partner in so einer Firma macht. Gib doch mal so einen Einblick, wie machst du Business Development?
Private Kontakte, kann ich, glaube ich, immer nur wieder und wieder sagen, sind für mich, ich merke das ja selber, wenn ich mal ins CRM reinschaue und wir filtern, woher hast du die Leute kennengelernt, war es jetzt von einem Event, war es einfach ein Intermediate-Kontakt, ist es einfach ein privater Kontakt gewesen und sich einfach mal hinzusetzen, das habe ich getan, mal, ich habe mir einen LinkedIn-Auszug erstellt und ich habe mir mal meine Telefonliste daneben gelegt und habe mal geguckt, wen kenne ich denn eigentlich in der Branche, wen kenne ich nochmal irgendwo in einem Maschinenbauer, wen kenne ich auch aus meiner Vergangenheit bei anderen Firmen noch, für die ich schon mal gearbeitet habe. Das heißt, da wirklich nochmal das private Netzwerk zu aktivieren. Und ansonsten ist es, wie ich auch von dir gelernt habe, einfach mal in LinkedIn bold Leute anschreiben, auch mal über das Netzwerk versuchen zu gehen. Das heißt, ein Kumpel, der mir nochmal eine Intro zu einem potenziell interessanten Kontakt machen kann, auf Events gehen, auf Abendsveranstaltungen gehen, ja, und einfach immer wieder mit den Leuten sprechen. Und wichtig ist, glaube ich, zuhören. Nicht sagen, wir können das, wir machen das, wo ist das Projekt, sondern Fragen stellen. Wo ist euer Problem? Was macht ihr eigentlich? Was sind eure Knackpunkte? Und das macht, glaube ich, in meinen Augen im Business Development den großen Unterschied. Bist du der nervige Sales Guy oder bist du derjenige, der ein Problem oder eine Herausforderung lösen kann? Und dann kommen die Leute von alleine.
Ja, ist, ich meine, in Deutschland immer so ein bisschen kritisch gesehen. Das ganze Thema Vertrieb ist ja immer so, oh, da kommt jemand und will mir jemand was verkaufen. Aber ich weiß nicht, also ich nehme das jetzt nicht so wahr, dass die Leute nicht gern mal lunchen gehen oder irgendwie da über die Themen quatschen. Ne? Also man muss halt einfach nur machen.
Und es ist ja immer ein Austausch. Das lebst du in meinen Augen auch ganz gut vor. Man hat so viel Wissen, so viel Kontakte auch in andere Bereiche, sei es jetzt irgendwie ein Steuerberater. Das heißt, man kann sich immer irgendwo einen Gefallen tun und gegenseitig voneinander profitieren, auch vielleicht ohne erstmal ein Projekt miteinander zu machen. Und irgendwann fügt sich's dann schon. Mal sei es durch Zufall, wie gesagt, jetzt mal ein Lead aufgemacht auf einem JGA, ja, weil man auch einfach mal über die Firma gesprochen hat. Andernfalls hilft man sich 3-4 Mal über, wie gesagt, Steuerberater, andere ERP-Implementierer, wie auch immer. Und dann kommt man schon mal irgendwann zusammen. Und wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm. Dann geht's weiter.
Was ich ja auch super fand, jetzt gerade in den ersten Monaten oder auch jetzt bis heute, dass du ja auch alles challengest. Und da haben wir uns ja auch viel gerieben jetzt in den letzten 3/4 Jahr. Was ich immer als extremen Vorteil wahrnehme. Was waren sonst noch so Themen, die du, können wir auch ganz offen sein, also bei uns vorgefunden hast und wo du irgendwo gesagt hast, da ziehen wir jetzt nochmal 10-20% nach.
Du, ich meine, die Leute, die mich kennen, die wissen, ich trage das Herz auf der Zunge. Das ist auch einfach so und ich glaube, das werde ich auch positiv wie negativ nie wieder aus mir rauskriegen. Ich spreche Themen einfach an, weil ich sage, Probleme sind dornige Chancen, die kann man einfach angehen. Und wenn man nicht drüber spricht, dann wird sich nichts verändern. Und da hast du 2 Möglichkeiten, entweder du findest dich damit ab oder du sagst halt, passt mal auf, Lösungsoption 1, 2 hätte ich jetzt mal vorgeschlagen, wollen wir den Weg mal gehen oder das vielleicht auch inkrementell mal verbessern. Wir fangen jetzt erstmal an und auf die Frage zu antworten, was habe ich hier vorgefunden? Wie einleitend schon gesagt, es ist eine ganz andere Firmengröße als das, womit ich bisher irgendwie konfrontiert war und natürlich lastet dann da auch mehr auf unseren Schultern. Sei es so Themen wie, ich muss die Rechnung halt selber stellen. Ja, dafür bin ich dafür verantwortlich, dass das Cash auch reinkommt. Dafür kann ich aber auch sicher gehen, dass die Rechnung wirklich stimmt. Klar sind es Themen, die sind dann auf den ersten Blick mal nervig und jetzt muss ich die Rechnung selber stellen. Auf der anderen Seite schreien wir immer alle nach mehr Verantwortung und eigentlich ist dann genau das diese Art der Verantwortung, die man dann bekommt. Ja, und so, das heißt, wenn wir ein Working Capital Problem haben, dann liegt es daran, dass ich die Rechnung nicht rechtzeitig gestellt habe. Ansonsten glaube ich, klar, es gibt immer Themen, wo man professioneller werden kann, sei es wie ziehen wir uns an, sei es, wie machen wir die Slides, wie reden wir mit dem Kunden. Und da bin ich vielleicht auch ein bisschen oldschooliger zu sagen, ich gehe halt mit dem Lederschuh zum Kunden. Da muss ich einem Junior erklären, warum es jetzt vielleicht nicht der Turnschuh sein kann oder das ungebügelte Hemd. Ja, und das sind aber Themen, die, glaube ich, hier auch sehr dankbar angenommen wurden, wo man aber auch wieder einen Kompromiss finden muss. Ja, ich bin dann vielleicht eher auf der spießigen Seite, andere sind dann auf der lockeren Seite. Dann ist es halt der Mittelweg oder halt mal so oder mal so. Und ich glaube, das macht es dann am Ende aus, was dann auch diese gemeinsame Reise ist. Wo haben wir auch eine Radial-DNA? Und dann ist halt der eine vielleicht mehr so der Value Creation Restru-Guy. Natürlich hat der vielleicht mein Hemd an, dass jetzt unsere Datenjungs und Mädels auch mal irgendwie im Pulli oder Hoodie da sitzen. Ist ja vollkommen in Ordnung, solange die Arbeit stimmt. Ne?
Ja, also ich denke auch, da hat sich schon noch mal einiges getan. Auch Proposal-Qualität, Proposal-Umfänge haben sich, glaube ich, extrem noch mal professionalisiert. man merkt schon offen gestanden, auch wenn die Jungen bei dir durch die Schule gehen, also durch die so Berger-Schule auch, ne, was irgendwo, sagen wir mal, akkurat sein angeht, was sauberes Arbeiten angeht, was saubere Kommunikation angeht, finde ich schon gut, ja.
Ich versuche ja immer zu sagen, woher kommt das? Das machen wir ja nicht, weil wir sagen, wir wollen hier irgendwie nervig sein oder Arbeit aufdrücken, rechthaberisch sein, sondern ich versuche das ja immer da zu erklären. Unsere Projekte sind in der Regel immer in der Geschäftsleitung aufgehängt. Immer. Mhm. Am Ende machen wir ein Reporting für die Portco, respektive den Investor. Das heißt, es sieht jetzt nicht, despektierlich gesagt, der Sachbearbeiter. So. Und dann musst du aber auch entsprechend auftreten und entsprechend die Dokumentenqualität haben. Das heißt, die Zahlen müssen halt einfach stimmen, die Sachen müssen pragmatisch draufstehen. Und das ist einfach nur etwas, was, glaube ich, auch unserem Auftrag am Ende irgendwo gerecht wird. Und deswegen pushen wir das. Und weil du gerade das Thema Proposals gesagt hast, auch da habe ich versucht, nochmal so aus meiner Vergangenheit zu lernen. Bei meinen vorherigen Arbeitgebern haben wir wahnsinnig viel immer wieder neu erfunden. Und jetzt haben wir halt auch die Chance, wenn wir noch klein sind, zu sagen, wir schaffen den Nukleus, wir levern AI-Themen. Unser Ziel ist jetzt, dass wir in Zukunft sagen, liebe KI, ich möchte Proposal XY für Kunde A. Thema ist so und so. Bitte lass mir schon mal die 10 Standard-Slides raus. Mhm. Ja, und weil ich kenne es so, dass dir ein Partner ein Blatt Papier hinschmeißt und sagt, heute machen wir ein neues Proposal und du weißt ganz genau, die Slides wurden schon 28 Mal mindestens in der Firma erstellt. Auf Deutsch, auf Englisch, ja, in Grün, in Rot. Davon muss man weg, weil es ist einfach kein Value-Add. Mhm. Ja, und das, glaube ich, machen wir echt gut, dass wir die Sachen jetzt halt, weil wir noch so klein sind, im Kern jetzt richtig denken, in die richtigen Bahnen leiten und dadurch in Zukunft uns so viel Arbeit und Geld sparen werden.
Mhm, ja, sehe ich auch so. Sehr schön. Gehen wir mal so ein bisschen ins Geschäft. Du hast ja gerade eben schon erwähnt, 1.7. ging es dann direkt mit dem Projekt los, nachdem der Rechner quasi das erste Mal hochgefahren war. War ja natürlich auch eine glückliche Fügung, muss man fairerweise sagen. Also es war einfach wirklich Glück. Ja, das ist auch, wenn ich heute so an die Momente zurückdenke, wo alles zusammengepasst hat, dann kommt mir immer der eine Moment, wo wir quasi an deinem ersten Tag direkt das perfekt passende im Projekt hatten. Aber wir haben ja auch noch ein paar andere Themen gemacht. Quick Cost Out Assessment für einen Software-Anbieter im PE-Umfeld. Wir haben ja auch noch ein COO Sparring-Projekt, wo wir gerade unterwegs sind. Vielleicht machen wir mal Schnelldurchgang durch die drei Themen, dass die Zuhörer auch so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, was wir eigentlich konkret jetzt tun, so im Private Equity und Mittelstand.
Ja. Vielleicht noch kurz, war es wirklich Glück? Am Ende würde ich sagen, wurdest du ja auch angerufen aufgrund von dem Track Record, den du irgendwo hast. Ja, ich glaube, die Leute erinnern sich schon mal irgendwann zurück, wer ist in dem Thema stark, wer hat ein Thema auch schon mal irgendwo gut gemacht. War, weil ich würde es eher Zufall nennen als Glück, ja, dass es zum richtigen Zeitpunkt kam. Was haben wir dort inhaltlich gemacht? Wie gesagt, 1 Milliarde Umsatz, Maschinenbauer. Finanziell, sage ich mal, angespannt. Jetzt noch kein absoluter Restrukturierungsfall, aber schon in die Richtung gehend. Und die hatten seit Jahren eine namhafte Beratung drin für ein Transformations-PMO. Und wir wurden angerufen von dem dann neuen Head of PMO dieser Firma, der mittlerweile der Geschäftsführer ist. Und er hat gemeint, wir müssen hier mal auf der grünen Wiese neu anfangen. Hier stimmt nichts. Und das haben wir im Endeffekt gemacht. Es war ein großes Savings-Programm. 165 Maßnahmen auf knapp 60 Mitarbeiter mit einem signifikanten EBITDA-Einsparpotenzial, was dort drin stand. Und wir sind durch jede einzelne Maßnahme durch und haben jede Maßnahme gechallenged mit jedem Maßnahmen-Owner. Ist es der richtige Effekt? Ist es überhaupt die richtige, ich nenne es jetzt mal Kostenart im weitesten Sinne? Oder ist es überhaupt oder die richtige finanzielle Darstellung? Ja. Ist der Zeitraum richtig? Wie ist es überhaupt berechnet worden? Ist es ein Double Counting? Gibt es die Maßnahmen überhaupt? Und am Ende haben wir diesen Maßnahmenfunnel um einen, ich würde sagen, eigentlich kann man sagen, um 80% reduziert aufgrund der vorherrschenden Qualität. Was war das Problem? Umsatz wurde gleich EBIT gedacht. Ja, das heißt, eine Umsatzsteigerungsmaßnahme wurde 1:1 ins EBIT reingeschrieben. Maßnahmen wurden einfach reingeschrieben. Eine 10 Millionen Euro Maßnahme kannte niemand. Ja, das waren also Themen, die wir dann halt sauber abgefrühstückt haben, dahinterliegend ein sauberes Reporting aufgesetzt. Die kamen von einem 90 Seiten Vorstandsreporting für eine Stunde Meeting im Monat und wir haben das runtergedampft auf die klassischen, ich sage jetzt mal 6, 7, 8 Seiten, die du brauchst. Ja, was ist mein Maßnahmenfunnel? Was sind die Top 10 Maßnahmen? Was sind die Effekte? Wo müssen wir ran? Was sind gerade Hinderungsfaktoren? Wo ist es gut gelaufen, nochmal Quick Wins zu zeigen? So, und das sind einfach so Themen, die wir da stringent Stück für Stück umgesetzt haben. Was noch ganz cool war, wenn man, glaube ich, gute Arbeit macht, kriegt man ja meistens dann so ein bisschen noch das Folgegeschäft. Der Kunde kam dann auch da wieder alleine auf uns zu, meinte so, wir wollen noch eine Verlagerung machen, eine Teilverlagerung, könnt ihr uns da noch ein bisschen helfen? Und dann ist daraus nochmal entstanden, dass wir eben eine Teilverlagerung an Standorts gemacht haben, aus Deutschland nach Osteuropa raus, der Klassiker aktuell. Mhm. Und auch da wieder die Klammer zu bilden, eine saubere Gewerksplanung zu machen oder Funktionsplanung, wann muss die Logistik was machen, wann muss der Betriebsrat involviert werden, wann müssen die Verhandlungen mit den Mitarbeitern stattfinden, was haben wir für den kritischen Pfad, ganz klassisch. Und das waren Themen, glaube ich, wo wir den Kunden extrem helfen konnten, einfach weil die Kapazität nicht da ist, weil auch das Wissen oft nicht da ist. Mhm. Und da profitiere ich jetzt natürlich aus der Vergangenheit, weil ich sowas halt schon x-mal gemacht habe.
Ja, das ist ja auch wichtig, glaube ich, dass du Maschinenbau-Hintergrund hast und eigentlich ein Shopfloor-Guy bist und dadurch natürlich unser Finance-Know-how nochmal mit was Echtem untermauerst sozusagen.
Und das habe ich auch in dem Projekt massiv gemerkt. Das hatten wir auch im ersten Podcast schon mal gesagt. Und da konnten wir wirklich diese PS auf die Straße bringen. Ich hatte den Jim mit dabei, einen Kollegen von uns mit einem fantastischen Finance-Background. Und dass genau das eigentlich so diese Symbiose ist, sag ich verstehe die Maßnahme massiv inhaltlich. Ich kann mit ihm kurz drüber reden und er klappert mir das Ding einfach fix wieder in die Financials rein. Das Reporting steht sofort danach. Die Effekte landen auch da, wo sie hin müssen. Und das merke ich einfach, das macht einen massiven Unterschied. Und so bauen wir das Team jetzt ja auch gerade auf. Dass wir exakt sagen, wir suchen Leute, beispielsweise von Porsche Consulting, die diese Shopfloor-DNA, diese Produkt-DNA noch drin haben. Auf der anderen Seite eben im Jonas wieder jemanden, der massiv von der Finance-Seite kommt, da ultra fit ist. Und dadurch kriegst du beim Kunden solche Projekte super umgesetzt.
Ja, muss man auch wirklich sagen, dass da jetzt auch wirklich krasse Profile an Bord sind und kommen. Ne? Also Jonas mit einem sehr, sehr super ambitionierten Jungen, Kollegen mit wahnsinnig viel Finanzerfahrung, der aber jetzt in das Thema reinwächst. Mit dir, mit jetzt dem Felix, ja, der von Porsche Consulting zu uns kam, also auch diesen Shopfloor-Background eher hat, bis hin zu einem Kollegen von Alvarez und Masal, der im Sommer noch zu uns kommt, beziehungsweise zum Zeitpunkt des Podcasts wahrscheinlich schon da ist. Also da kommen jetzt schon auch krasse Profile, ja, die den Bereich jetzt prägen werden, ne?
Was aber auch zeigt, wo wir uns als Firma hinbewegen, dass wir auch sagen, wir sind attraktiv für Leute, die halt auf diese gewachsenen alten Strukturen keinen Bock mehr haben und sagen, hey, wir wollen noch ein bisschen jünger, ein bisschen dynamischer sein, aufbrechen, auch das Gewohnte ein bisschen aufbrechen. Und das zahlt sich, glaube ich, dann auch für alle im Endeffekt aus.
Ne? Ja, 100%.
Noch kurz einmal zurück, weil du meintest, Quick Cost Out im Softwarebereich, glaube, das ist ein Thema, was wir zukünftig wie geschnitten Brot wahrscheinlich machen werden, weil die Softwarebranche gerade jetzt PE-owned schon durch, ich nenne es mal die KI-Revolution, massiv unter Druck kommt. Die Sunshine-Zeiten sind da vorbei. Ganz klar meine Meinung. Das heißt, auch da, man muss jetzt als Fonds einfach reingehen. Das macht nicht immer Spaß. Und das ist das Thema, was wir dort gemacht haben. War ein frisch gekauftes Asset aus der FDD, kam raus, massiv im Cashburn. Und wann müssen wir als Fonds eigentlich nochmal Geld nachschießen? Und dann sind wir reingegangen, 2-Wochen-Projekt, haben basierend, und das ist auch mal ganz wichtig, auf den Vorergebnissen der FDD und beispielsweise einfach mal einer großen SUSA, einem Orgmaster, so ein paar klassischen Anknüpfungspunkte haben wir uns hingesetzt und mal ganz klassisch runtergeschrieben, was wären denn jetzt outside-in Top 10 Hebel, die wir angehen könnten. Und mit dem haben wir im Endeffekt den CEO gechallenged und haben gesagt, warum habt ihr 2 Standorte? So, die Leute arbeiten bei euch alle im Homeoffice. Warum habt ihr einen Standort in, was weiß ich, Hamburg und Berlin? Macht Berlin doch einfach zu, braucht keiner mehr. Ja, stimmt eigentlich. Ja, Mietvertrag, ja gut, dann vermietet es halt unter. Ja, dass man die Leute einfach mal challenged und versucht da, wo man eigentlich denkt, offensichtliche Themen einfach mal auf ein Blatt Papier zu schreiben und damit anzufangen, die Leute zu treiben. Und ich glaube, das bringt extrem viel. Das kostet nicht viel an Beratungsleistungen von uns, monetär gesehen. Geht schnell in 2 Wochen, hat aber in meinen Augen einen Rieseneffekt. Mhm. Ja, zum einen hast du nochmal eine Transparenz. Du kriegst eine ganz klare Ausleitung, wann wirken die Effekte. Das heißt, du siehst auch, wie ist mein P&L oder Bilanz oder Cashflow-Impact am Ende vom Tag und kannst damit zumindest mal loslaufen, ja, und hast eine gewisse Sicherheit.
Mhm. Last but not least, als drittes Projektbeispiel, das Thema, was ja auch gerade läuft, wo du dem COO so ein bisschen auf dem Schoß sitzen darfst. Was machen wir da konkret?
auch PE und Asset, Bereich 50 Millionen Umsatz, also solide kleinere, mittlere Firma, nenne ich es jetzt mal, Bereich Pet Food unterwegs, auch spannende Branche, das liebe ich ja auch an meinem Job. Jetzt habe ich mittlerweile von Kampfdrohnen bis zu Tiernahrung alles gesehen. Die Probleme sind überall die gleichen oder Herausforderungen. Und was machen wir da konkret? Die Firma soll auch einfach noch mal ein bisschen auf Vordermann gebracht werden. Dieser Fonds hat verstanden, die Happy Sunshine-Zeiten sind einfach vorbei. Wir müssen jetzt wieder ein bisschen umkrempeln. Die Firma steht solide da, kann natürlich aber auch noch mal besser dastehen am Ende vom Tag, wenn man die stringent noch mal angeht. Und wie du schon sagtest, die große Klammer ist im Endeffekt ein COO-Sparing. Das heißt, die Professionalisierung von den Führungskräften dort. Wie kriegen wir die Firma zahlengetriebener hin? Dass die Leute rennen, ich muss nach meiner Rohertragsmarge schauen, ich muss natürlich nach meinem EBITDA schauen, aber ich muss auch nach meinem Working Capital schauen. Aber auch mal zu verstehen, aktuell jetzt wieder durch die Iran-Krise, meine Einkaufskosten laufen irgendwo weg. Ja? Was macht das jetzt mit der Firma? Habe ich jetzt gerade genug Kohle rumliegen, dann packe ich mir jetzt das Lager voll. Ja, ich weiß, der LKW-Dieselzuschlag wird kommen, früher oder später. Ich muss jetzt irgendwie noch in Pulver irgendwas investieren. Dann lege ich mir jetzt doch mal 10 Tonnen aufs Lager. Dass man anfängt, die Leute in strategischeres Denken zu bringen. Und auch da nochmal als Side-Effekt haben wir wieder ein komplettes Einsparungsprogramm eingeführt. Auch da klassisch wieder über die Funktion hinweg, wer kriegt welche Maßnahmen. Weil auch da das Problem war, die Firma hat sehr viel gemacht, gerödelt und gerödelt. Aber man hat es nicht gesehen. Am Ende vom Tag hat man irgendeine Bottomline gehabt in der P&L, konnte aber wirklich nie sagen, was wäre denn gewesen, wenn ich nichts getan hätte. Und jetzt haben wir wirklich die Transparenz und können sagen, hätte ich dieses Maßnahmenprogramm nicht eingeführt, mit uns jetzt gemeinsam, dann würde ich ja noch schlechter dastehen. So. Und das bringt da schon mal auch Richtung Verkauf irgendwann mal gedacht. Ein Riesenvorteil, weil ich zeigen kann, wenn wir jetzt wieder die nächste Iran-Krise überwunden haben, kann ich halt sagen, diese Sondereffekte werden wieder abschmelzen. Dann ist mein EBITDA x Prozent besser, weil wir uns substanziell schon besser aufgestellt haben.
Mhm, ja, nee, ist spannend. Also ich finde, gerade die in der Halteperiode, da kann man dann so viel machen. Deswegen haben wir ja auch den Bereich im Endeffekt begründet sozusagen mit dir, weil es ist ja erstmal unintuitiv, dass bei so einer Tech-Enabled Finance Boutique, wie wir uns immer nennen, am Ende jetzt jemand mit Maschinenbau-Hintergrund drin sitzt und so einen Bereich aufbaut. Du hast es vorhin schon ein bisschen angeschnitten, aber wie denkst du jetzt, machen wir Value Creation anders als andere und wie passt es eigentlich zu uns?
Wie klassisch, wo kam ich her mit Berger? Du kommst in ein Unternehmen rein, machst eine Momentaufnahme, sagst, es ist meine Baseline, das ist dann im Zweifel irgendeine P&L-Schnitt, den projizierst du nochmal 3-4 Jahre nach vorne und sagst dann, okay, ich mache jetzt noch einen Benchmark, da und da müssen wir hin. Dann generierst du Maßnahmen, und dann implementierst du das oder jemand anders. So, das ist eigentlich immer das gleiche Vorgehen. Das Problem ist nur, du kommst nie an die Daten ran der Firma. Das heißt, du machst eigentlich immer irgendwelche statischen Schnitte. Du gehst nie wirklich in die Ursache des Problems. Ja, alles wird irgendwo in 3 Sätzen zusammengeklopft. Und ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo du das so holzschnittsartig teilweise machen kannst. Ein gewisser Pragmatismus ist immer wahnsinnig wichtig, gar keine Frage, auch mal schnelle Entscheidungen zu treffen. Aber gerade auch nach hinten raus ist es wahnsinnig wichtig, dass du dich mittlerweile auf die Ist-Daten des Unternehmens draufsetzt und dass du die auch reproduzierbar hast und auch aus diesen Daten vor allem lernst, ja, historische Schnitte dir anschaust. Und daher, glaube ich, bedingt sich das mittlerweile. Du kannst Value Creation nicht mehr machen, ohne auf Daten zurückzugreifen und ohne die Daten auch in den Vordergrund zu stellen. Es glaubt dir auch keiner mehr. Wenn ich mittlerweile sage, ich habe jetzt einen sauberen Spend Cube, der sich ausleiten lässt jeden Tag, dann muss ich nicht mehr diskutieren, dass wir in der Lieferantenvielfalt was machen müssen. Habe ich einen sauber vernetzten Sales Funnel mit vernünftigen Auftragsbeständen und so weiter, das auch nach vorne hin ein bisschen prognostizierbar, vielleicht durch eine KI mittlerweile, dann diskutiere ich nicht mehr, wir müssen da was machen. Ja, wir müssen den Geschäftsbereich abstoßen, der wird nicht mehr aus der Defizitarität, wie auch immer, aus der Defizität rauskommen. Und deswegen ist das für mich nicht mehr trennbar. Ja.
Mhm. Ja, ist fair. Also diese datenbasierte Value Creation, ja, und dadurch die Verzahnung mit dem Data Analytics und AI-Team, was wir entsprechend haben, die dann an einem Tisch sitzen und zusammenarbeiten, das ist der Hebel.
Und das ist das Schöne, was bei mir auch 2-3 Monate gedauert hat, als ich hier reinkam, vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Was ist eigentlich dieser rote Faden, der sich so ein bisschen durch die Firma durchspinnt, dass wir wirklich sagen, wir kommen ja durch den Transactions-Bereich direkt am Anfang rein. Das Unternehmen lässt sofort eigentlich die Hose runter. Ich habe schon alles, was ich brauche für zum Beispiel ein Software Quick Assessment. Danach setzen wir im Zweifel nochmal ein Financial Reporting drauf, mittlerweile KI-gestützt sogar. Ich kann dem einfach Fragen stellen, woran hakt es denn aktuell? Und dann geht es nur noch darum zu sagen, ich sehe, ich habe ein Problem mit meiner Personalquote oder ich habe ein Problem mit meiner Materialquote. Jetzt habe ich das verstanden und jetzt setze ich mich drauf und ändere was. Und das ist der Bereich, der am Ende nur noch folgerichtig oder schlussendlich drauf folgt.
Mhm. Jetzt hast du das Stichwort KI schon kurz genannt. Jetzt reden wir auch gerade mit sehr, sehr vielen Private Equity Investoren zum Thema Winning the Value Creation Game, wo wir auch gerade eine Studie zusammen schreiben mit Key Player mit über 100 Interviews und der Frankfurt School of Finance zusammen. Wir machen jetzt mittlerweile auch viel im KI-Umfeld schon, also konkret diese AI Readiness Assessments, du hast gerade eben schon erwähnt, unsere, sage ich mal, KI-Plattform kann mit den Data Warehouses kommunizieren. Also du als Nutzer kannst am Ende in natürlicher Sprache quasi SQL-Abfragen an die Datenbanken stellen. Das haben jetzt fairerweise, glaube ich, auch noch nicht so viele am Markt. Wie nimmst du die ganze KI-Diskussion im Kontext von Value Creation derzeit wahr?
Also ich sage halt immer, ChatGPT ist nicht KI. Und das ist für mich eigentlich schon der große Stockfehler, den aktuell noch die meisten Firmen in meinen Augen machen. Oder auch wenn ich jetzt als Fonds sage, ich führe jetzt für alle Claude ein, dann hast du jetzt Manfred, der ist 61, irgendwo im Controlling sitzen oder in der Buchhaltung, der wird das nicht mehr nutzen. Das funktioniert nicht mehr. Du musst den Leuten jetzt quasi wiederum den Mehrwert aufzeigen. Und das ist im Endeffekt auch unser Job, den wir da, glaube ich, übersetzen können dann in den Firmen, dass wir diesen Business Impact oder Business Value auch irgendwo zeigen. Aber auch aufzeigen, was habt ihr denn schon und was habt ihr eben nicht, damit eine KI überhaupt arbeiten kann. Und ich glaube, das ist der nächste große Stockfehler, sich zu überlegen, ich habe hier die mega geilen Use Cases, aber ohne Daten funktioniert es halt einfach nicht. Also ich brauche ja irgendwas, ich brauche ja Futter. Ja? Und das ist etwas, was wir jetzt auch relativ oft schon machen, eben so ein bisschen im Brückenschlag mit unserem Data und AI-Team, dass wir zum einen ganz klassisch sagen, Workshop-Serie, geht mal rein in die Firma, liebe Führungskräfte, und fragt mal bei euch einfach in den Funktionen nach, was macht ihr jeden Tag repetitiv, was nervt euch wie die Pest? Ich muss mir jeden Tag 50 Ausschreibungen durchlesen. Ich muss für jeden Tag, wir hatten es neulich, 100 von 500 Leuten tippen manuell Rezepte ab in ein System. 100 von 500 Leuten einer Firma. Ich bin vom Stuhl gefallen. So, und das ist einfach das, sage ich, scan das Ding ein, ja, machen Machine Learning drauf oder eine visuelle Rechnungserkennung und lass am Ende nochmal einen Cross-checken. Und das ist etwas zu sagen, alles klar, es gibt einen Use Case, wir haben die Daten dafür oder wir haben die Daten noch nicht, wie kommen wir dahin? Und was ist am Endeffekt auch der monetäre Impact? Mhm. So. Und was da nochmal ganz wichtig ist, glaube ich, auch mit dem richtigen Thema zu starten, ein richtiges Leuchtturmprojekt auszuwählen, weil ich werde in der Firma niemals Akzeptanz für KI bekommen, wenn ich direkt am Anfang 50 Leute rausschmeiße mit dem ersten Use Case. Du musst erstmal das Leben der Leute besser machen. Dadurch wird die Firma sowieso schon effizienter. Und dann kannst du darüber nachdenken, kriege ich es vielleicht auch nochmal effektiver hin, indem ich im Zweifel den Headcount dadurch reduziere. Aber sonst verlierst du die Mannschaft in der ersten Minute.
Ja, das ist ja auch das. Ich glaube, viele PE-Investoren, die denken das Thema auch gerade nur in Effizienz und auch zu wenig aus Opportunitätskosten-Gesichtspunkten. Also kannst du am Ende natürlich auch sagen, ich habe jetzt hier 10 Entwickler sitzen im Softwarebereich. Erste Frage, brauche ich die morgen noch? Fair? Oder die zweite Frage, wie viel Output generiere ich im Zweifel mit dem gleichen Team? Ne? Das ist der andere Gedanke. Oder wie viel intelligenter steuere ich die Firma, wenn ich halt die Daten in Echtzeit habe und mein Reporting in Echtzeit fertig ist und ich dann im Board-Meeting nicht Vergangenheitsbewältigung mache und mir 6 Wochen alte Zahlen angucke, sondern sage, ich gucke jetzt halt mal in mein Data Cube rein, ja, und gehe in Echtzeit an das Thema ran. Ja. Und das kenne ich ja aus meinen alten Restrukturierungsprojekten, dass das eigentlich immer das Problem war, wie du vorhin auch schon gesagt hast, du hast halt immer diese statischen Modelle. Und 90% der Zeit werden eigentlich dafür verwendet, dass du das statische Modell wieder aktualisierst. Und dann bleiben bis zum nächsten Board-Meeting leider nur 5% der Zeit übrig, um sich inhaltlich mit den Themen zu beschäftigen. Und am Ende pinsel ich eigentlich Excel und PowerPoint bis zur nächsten Board-Meeting-Sitzung, wo ich dann irgendwie eine aktualisierte Präsentation zeige.
Ja.
Und am Ende nichts passiert.
Genau. Und du dir nicht die strategischen Fragen stellst, bin ich denn jetzt schon da, wo ich hin möchte? Was muss ich jetzt wirklich nochmal, muss ich jetzt nochmal radikaler denken? Ja. Wie du sagst, es geht nur noch um Überleitungen und Erklärungen und nicht darum, den nächsten Schritt zu denken dann.
Ja.
Und dabei kann das extrem helfen.
Ja, sehe ich auch so. Also dieses Thema Daten, Grundlage schaffen, ist am Ende AI-Readiness. Und ich glaube, das verstehen viele noch nicht, ne? Dass die Installation von 10 Cloud-Lizenzen im Finance-Bereich im Zweifel gar nichts macht, außer dass vielleicht ein paar Präsentationen schneller gehen oder die eine oder andere Excel-Tabelle schneller geht. Aber wenn du Zugriff auf das zentrale Data Warehouse hast, das erstmal gebildet werden muss, dann kannst du Workflows, Agenten, dann kannst du ja alles wegautomatisieren, was es überhaupt gibt.
Cherry on the cake am Ende, ja. Also, aber du brauchst halt erstmal den großen Kuchen unten drunter und das sind einfach nur noch die Daten. Es geht nicht mehr anders.
Ja.
Nee. Und auch Richtung Verkauf gedacht. Es ist ja das Gleiche. Du musst ja auch Richtung Verkauf gedacht mittlerweile zum einen zeigen, dass dein Unternehmen irgendwo KI-resilient ist, dein Geschäftsmodell KI-resilient ist, aber du auch dieses Thema angehst strukturell in der Firma. Und dafür brauchst du die Daten und dafür brauchst du Use Cases. Und ohne diese beiden Themen wirst du auch ein Unternehmen, klar kriegst du es noch verkauft, aber ich bin mir sicher, du kriegst wahrscheinlich 15-20% mehr, wenn du einfach schon mal sagst, wir gehen das Thema jetzt strukturell in der Mannschaft an, die Mannschaft tritt da auch mit auf, nimmt das auch mit.
Vielleicht noch mal kurz so zu dir, du hast es vorhin schon erwähnt, man muss hier hands-on sein, auch als Führungskraft, und ich weiß ja, dass du auch auf deinen jetzigen Projekten einfach selber die Excels schrubbst und die PowerPoint-Folien malst und so weiter, wo ja oft in solchen Rollen, wie du jetzt als Director hast, ja nur delegiert wird. Warum machst du es?
Wir sehen es ja auch bei uns in dieser PE-Studie. Am alleröftesten wird kritisiert, dass Hard Skills und Soft Skills, oder was heißt kritisiert? Das Wichtigste ist im Management Hard Skills und Soft Skills. Und für mich gehört zu Hard Skills auch dazu, dass du dich nochmal in Excel reinvergräbst, dass du eine Präsentation selber baust, dass du eine Story dann runterschreiben kannst. Und da sage ich halt auch immer, zum einen, natürlich ist es aus der Not heraus, ist vielleicht die falsche Formulierung, weil es kein anderer sonst machen kann. Es ist mein Projekt, dann mache ich es einfach selber. Und ich sage auch immer, bevor ich jetzt eben im Praktikanten 8 Runden drehe, mache ich es im Zweifel in der Hälfte der Zeit einfach selber. Und das gehört für mich einfach zu dem Job mit dazu. Und ich finde auch, sobald man aufhört, das zu tun, ist es wie alles, du verlernst es halt. So, das heißt, du musst dir einfach die Graphen selber bauen manchmal, du musst dir die Excel selber hincrunchen. Natürlich gibt es Themen, wo ich sage, da können mir die Junioren, die Kollegen super irgendwie unterstützen. Ja? Also jetzt nochmal den riesen Data Crunch zu machen, habe ich auch mal gelernt. So, ich kann mich jetzt dann wieder um die Frage kümmern, wo müssen wir vielleicht strategisch hin? Aber das Finale, wie muss ich denn eigentlich den Data Crunch dann darstellen? Das mache ich immer noch wahnsinnig gerne selber. Und das macht mir auch Spaß. Beispielsweise habe ich jetzt ein riesiges Sales Funnel Reporting wieder aufgesetzt für den einen Kunden. Habe ich von vorne bis hinten, von der Datenaggregation bis hin zur Ausleitung in PowerPoint alles selber gemacht. Und das kostet mich 2-3 Tage. Habe ich aber einen Riesenspaß dran.
Warst du schon immer so hands-on oder hat sich das jetzt hier so ein bisschen entwickelt?
Nee. Das war schon since day one. Am Slides schrubben.
Okay. Und wie kriegst du es unter einen Hut momentan? Weil ich sag mal, das ist ja auch oft was wir hören, mit irgendwem muss Business Development machen. Du bist ja auch jemand, der das Cross-Selling extrem pusht bei uns intern, was ich auch sehr schätze, weil da liegen natürlich auch viele goldene Nuggets vergraben in unserem Netzwerk mittlerweile, auch das unternehmerische Denken versus dieses quasi auf dem Shopfloor sich nur die Finger schmutzig machen. Wie steuerst du dich da selber oder wie kriegst du es hin?
Gut, ich meine, wer in die Beratung geht, weiß einfach, dass man nicht 9-to-5 arbeitet. Das sind auch tatsächlich immer Phasen. Ja? Also vor ein paar Wochen war es dann wieder mal extrem intensiv. Da war es dann auch mal bis nach 12 nachts. Das gehört aber mit dazu. Und das ist für mich auch ein Thema von Unternehmer sein, unternehmerisch sein. Selbst und ständig, sagt man immer. Ja? Ich sage immer, ich halte mir die Wochenenden frei, das ist für mich heilig, aber dann sitze ich halt unter der Woche auch mal länger. Das geht nicht anders. Ja? Und aber auch da, das versuchen wir ja auch bei uns im Team zu spiegeln, am Ende ist Delegieren key. Man muss einfach aussortieren natürlich, was kann man selber machen und was kann auch jemand anders machen. Und da muss halt auch mal ein Junior länger sitzen, das gehört auch mit dazu, dafür werden die hier auch fürstlich bezahlt. Am Ende, glaube ich, sind wir da auch beide nicht die Allerbesten und sagen, wir machen es lieber nochmal zu sehr selbst, bevor wir es nochmal jemand anders geben. Mhm. Ich glaube aber, das ist auch einfach eine menschliche Eigenschaft, die hast du oder die hast du nicht. Mhm. Punkt.
Ja. In Sachen Value Creation, jetzt hat sich es ja, sage ich mal, sehr, sehr positiv entwickelt. Also 4 Leute jetzt im Team. Du hast die Projekte skizziert, die wir ja tatsächlich machen. Wäre jetzt schlimm, wenn wir im Podcast sitzen würden und immer noch drüber reden würden, was wir gern machen würden oder wie wir uns positionieren wollen. Das war ja der Podcast vor einem Jahr ungefähr, wo wir so ein bisschen die Outline dargestellt haben. Und jetzt bin ich ja froh, dass wir drüber sprechen können, dass wir tatsächlich in dem Bereich auch was machen und auch ein Team aufbauen. Ein super Team, wirklich ein ganz, ganz tolles Team.
Ja.
Aufbauen. Felix ist ja auch am ersten Arbeitstag direkt nach Madrid in Flieger gesetzt worden, in ein Projekt im Ausland, die ja bei uns tatsächlich auch immer mehr werden. Sind jetzt ja gerade in Dänemark, Niederlande, Schweiz, Tschechien, Österreich, jetzt Spanien.
Ja.
Ja, also wird langsam auch spannend. Was denkst du, wo wir in den nächsten 1-2 Jahren hingehen mit dem Bereich? Also sowohl Teamgröße, Teamaufbau, als auch KI etc., wie sich das weiterentwickeln wird.
Also hättest du mich vor einem Jahr gefragt, hätte ich dir eine komplett andere Antwort gegeben, als ich es jetzt tue. Also ich habe jetzt selber auch erst verstanden, wie wichtig dieses Datenthema ist, wie datenzentriert wir arbeiten werden. Was wir jetzt ja auch schon öfter sagen, wie verpacken wir eigentlich uns als Firma radial? Ich glaube, wir wurden oft noch ein bisschen als Datenklitsche wahrgenommen im Markt. Wir werden sicherlich auch immer datenzentriert sein, aber wir sind, glaube ich, in Summe mittlerweile eine Value Creation Boutique. Ja, ich sehe das gar nicht mehr so Transaction, Data, Modeling und dann kommt noch Value Creation Bereich. Das wird viel holistischer und viel zusammenhängender sein in Zukunft. Ich glaube auch, weil die Kunden, mit denen wir erfolgreich zusammenarbeiten, auch verstehen, du kriegst hier alles aus einer Hand im Zweifel. Ja. Und da denke ich persönlich weiterhin, dass wir das gar nicht mehr so wirklich trennscharf haben werden in Zukunft, sondern dass Domi mich anruft, Jan, FDD ist fertig, mach mal ein Cost Assessment drauf noch. Ja, dann rede ich mit Corby und sage, Corby, pass auf, das sind die Outcomes von meinem Cost Assessment, bitte pack das jetzt entsprechend in die 4, 5, 10 Jahresplanung der Firma rein. Ja, da möchte ich perspektivisch hinkommen, auch dass wir intern eben eng verzahnt sind. Du sagst das Thema Cross-Selling. Ich denke immer extrem an die Kollegen, ja, also auch Thema Datenprojekte. Genauso denken die Kollegen an mich. Ich glaube, da geht aber immer noch mehr, ja, dass einfach auch die Kollegen sagen, hey, ich sehe es in den Zahlen, bei euch stimmt was nicht. Der Jan guckt jetzt mal 2, 3 Tage drauf. Da möchte ich extrem kommen. Und klar, Wachstum, the sky is the limit. Ja. Ich meine, am liebsten hätte ich irgendwann eine Unit selber von 50 Leuten, ja, ganz klar. Da möchte ich irgendwo hin. Ich möchte aber auch einen gewissen Kern, eine gewisse DNA selber aufbauen mit euch zusammen, die sich eben halt ein bisschen abhebt von meinen bisherigen Arbeitgebern, aber auch die guten Sachen, die ich dort mitgenommen habe, widerspiegelt. Also ich habe ja auch wahnsinnig viel bei meinen bisherigen Arbeitgebern gelernt, im positiven Sinne, was wir zum Beispiel auch bei uns jetzt Bonus-Policy zum Beispiel jetzt auch wieder einführen, ja, wo wir sagen, aber wir bleiben an Core-Values bei uns, halten wir fest. Aber wenn es alle Beratungen so machen, dann müssen wir vielleicht noch ein bisschen mehr auch in diesen Weg gehen, weil so blöd können die alle auch nicht sein. Mhm. Ansonsten vom Fokus her, ich möchte auf jeden Fall im Bereich Old Economy Produktion weiter Fuß fassen, aber auch das Thema Software weiter ausbauen. Wir haben hier ein wahnsinniges Knowledge in der Firma, was einfach das Thema SaaS angeht. Das ist brutal. War ein Thema, was ich davor überhaupt nicht so auf dem Schirm hatte. Ich wusste nicht, was ein Snowball ist, als ich herkam. Mittlerweile weiß ich, was ARR, MRR ist und Co. Ja? Und das ist ein Thema, was ich glaube, was jetzt kommen wird. Gerade so klassische Software-Buy-and-Builds, die in der Vergangenheit als Klumpenbildung gut funktioniert haben, werden sehr, sehr schwer verkäuflich sein in Zukunft.
Ja, insbesondere die zu teuer eingekauft haben.
Die jetzt noch im Hype-Cycle eingekauft haben, werden in den nächsten 1-2 Jahren auf die Schnüsse fliegen, um es mal so zu formulieren, wenn sie nicht jetzt wirklich reingehen und schneiden. Das ist jetzt, du musst jetzt wirklich, wenn du ein Bild gemacht hast, du musst jetzt saubere PMIs machen, du musst integrieren, alle sagen es, keiner macht's. Ja, integrieren heißt halt Overhead anschauen, Hälfte vom Overhead muss raus, weil machen alle gleich, beziehungsweise schick's nach Indien, schick's gar nirgendwo mehr hin, mach's in der KI. Ja. Und da, in dem Fall, da möchte ich extrem extrem rein in den Bereich. Und wie gesagt, das Team wachsen lassen, die Jungs in die Verantwortung nehmen. Frauen müssen ins Team. Ich habe gesagt, der nächste Hire für den Bereich wird auf jeden Fall eine Frau. Ja. Wahnsinnig wichtig fürs Teamklima, ja. Ja. Für die Perspektiven und auch fürs Kundenmanagement. Ne? Also wenn du einen alten, kratzbürstigen CFO, COO, CEO hast, der redet mit unseren Data-Damen, Mädels ganz anders als mit uns Jungs. Ne?
Ja, nee, da müssen wir unbedingt noch ran. Also ich glaube, wir sind jetzt da gar nicht so schlecht für unsere Branche, aber wir sind auch bei Weitem nicht da, wo wir sein möchten. Es ist einfach immer noch leider eine sehr, sehr männerdominierte Branche. Und ja. Ich muss auch sagen, es ist grundsätzlich immer jedes Projekt besser, wenn du ein gemischtes Team hast.
Ja.
Es läuft immer besser auf dem Projekt, wenn du ein gemischtes Team hast. Deswegen Aufruf an alle weiblichen Zuhörerinnen. Wir suchen am Ende natürlich nach Profil und nach Kompetenz aus und nach Personal Fit, aber ja. Ich sehe das genauso. Also ich hätte liebend gern am Ende mal eine 50-50-Quote, ja, oder sowas. Und wenn wir das mal hinbekommen, dann habe ich unternehmerisch persönlich viel erreicht, weil das würde ich wirklich, wirklich sehr, sehr gerne schaffen. Ja. Vielleicht noch eine kurze Abschlussfrage. Ich glaube, die hatten wir schon im letzten Podcast. Wenn man jetzt eben junger Berater ist und hier anfangen möchte oder generell in die Branche möchte, das tut sich in der Branche fairerweise auch sehr, sehr viel. Es wird eher gerade wieder ein Arbeitgebermarkt, muss man fairerweise sagen. Also dieses, ich gehe jetzt mal als junger Berufseinsteiger in die Verhandlung und verlange mal 15.000 Euro mehr pauschal, das ist jetzt gerade eher nicht mehr so. Hat bei uns auch noch nie eine Rolle gespielt, weil wir am Ende Gehaltstransparenz haben und am Ende jeder pro Rank das Gleiche verdient, was auch kulturell, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor bei uns ist. Also Bonussystem, ja, machen wir neu, aber auch das ist genauso transparent wie die Gehälter bei uns. Was würdest du den Leuten jetzt raten? Einmal generell, wenn sie in die Branche möchten, jetzt vor dem Hintergrund des ganzen AI-Hypes, aber ja, auch was so die Tugenden und Pflichten und guten Themen sind, an die man sich halten sollte.
Ja. Ich sehe aktuell, andersrum vielleicht nochmal, welche Beratungsfirma hat gerade 100% Wachstum im letzten Jahr gemacht? Klar, okay, bei uns wird das jetzt auch irgendwann abflachen, aber wir machen ja irgendwas richtig im Kern, wenn wir so ein Wachstum haben. Alle anderen Kollegen, die ich kenne aus meiner Vergangenheit, auch aus anderen Beratungen, sind gerade, sorry für mein French, am Kotzen. Keine Projekte, 20% Auslastung. Der Kunde hat keine Lust mehr auf einen Senior-Partner, der 5.500 Euro Tagesrate hat, hinkommt, Unruhe stiftet. Dann wird irgendeine PowerPoint-Schlacht fabriziert und am Ende implementiert es keiner. Am Ende hast du nichts zum Anfassen, am Ende hast du es vielleicht geschafft, 10% Headcount abzubauen. Okay, aber du hast irgendwie nichts mehr Griffiges in der Hand und das merken die Firmen gerade. Deswegen wird das, glaube ich, auch weniger nachgefragt. Wenn du, glaube ich, in Daten sind der Schlüssel für jedes Unternehmen in der Zukunft. Das heißt, ich würde jedem empfehlen, such dir irgendwas, wo Daten im Mittelpunkt stehen. Und das meine ich jetzt vollkommen unabhängig von uns als Firma. Das kann auch einfach so irgendwo in der Wirtschaft sein, aber mach es datenzentriert. Ja. Oder werd Handwerksmeister. Ja, im Zweifel, das vergessen nämlich auch wieder alle. Ja, damit kannst du im Zweifel genauso viel Geld verdienen. Auf uns bezogen aber, glaube ich, ist ganz wichtig, und das sehe ich bei vielen Juniorenkollegen, und das meine ich auch durchaus kritisch, die Leute nutzen auch zu viel KI. Und das ist eine ganz klare Erwartungshaltung, die ich habe. Dass ich sage, nutze das als Challenge. Nutze das, um effizienter zu werden. Aber glaube dem Chatty nicht alles. Und das merke ich extrem. Warum sind wir so schnell geworden? Weil wir es doch the hard way gelernt haben. Ich habe jede Excel selber gecrunched, jede PowerPoint selber gebaut, jeden Research selber gemacht. Ich habe mich durch zig Internetseiten durchgeforstet. So, jetzt fragst du, gib mir bitte eine Auswertung von XY, da und da. Bekommst du. Mach mir ein Cluster, gib mir einen Vorschlag. So, ich gehe da ganz anders ran. Ich sage, das ist mein Framework, da möchte ich hin, das sind meine ersten Vorüberlegungen, das ist die Struktur, in die ich rein möchte. Ergänze doch bitte oder weise mich darauf hin, wo habe ich vielleicht irgendwie einen Logikbruch. Und das ist eine ganz andere Herangehensweise, als zu sagen, mach mir mal und ich glaube es. Das ist so ein bisschen diese, so auf dem Tandem hinten sitzen, fahrweise. Und nein, du musst vorne sitzen, du musst die Richtung angeben. Na, und das ist in meinen Augen ganz, ganz wichtig, was die Juniors in meinen Augen nicht richtig machen. Und das fordern wir ja auch ganz anders ein. Und du erkennst es ganz genauso. wenn was aus Chat kommt.
Ja, ich flippe da aus.
Ich sehe das.
Ja.
Und das kann, du kannst dir damit helfen lassen. Lass dich damit strukturieren, lass dich damit beschleunigen, aber denke selber.
Ja, und lies das Proposal nochmal durch. Ja, ob da jetzt, ob das schlüssig ist, ob da jetzt irgendein Bullshit drin steht. Ja, und ich hatte jetzt gestern, ich meine, allein im Kleinen, dann kriegst du die Podcast-Guides hier für die Gespräche, zumindest die Leitfäden, schreibt ja auch eine KI zum Beispiel.
Ja.
Dann hatte ich gestern auch einen Inhaber von einem Ingenieurbüro da und die KI hat halt eine Frage geschrieben, so von wegen, was kann jetzt Name dieses Ingenieursbüro besser, was ein anderer Großkonzern wie SAP oder Deloitte nicht können.
Ja.
So hat halt überhaupt nichts damit zu tun. Und es geht dann, sage ich jetzt mal, einen Podcast-Gast raus. So fair, da kannst du sagen, hey, wir machen das KI-basiert und so. Und der quatscht dann trotzdem mit mir. Aber wenn dann so ein Mist halt in einem Kundendokument steht, da kannst du halt einpacken.
Ja. Ja. Und weil du es gerade gesagt hast, auch diese Challenge, ich will es ja sogar anders sagen. Ich sage gar nicht, man challenged selber das, was aus der KI rauskommt, sondern man nutzt die KI, um sich selbst zu challengen.
Oder so.
Und ich glaube, das ist ja eigentlich sogar, das ist ja so ein Paradigmenwechsel eigentlich,
ja,
der halt stattgefunden hat. Und da muss, wie gesagt, ein Junior muss mir zeigen, dass er selber noch als Person einen Mehrwert bringt. Weil sonst sage ich, den Research kann ich sonst selber mit der KI machen. Was ist dein Mehrwert mit KI, den du mir jetzt als Junior bringst? Und das ist ja eh noch so eine Riesenfragestellung auch. Die Kunden sagen mittlerweile, ja, ich möchte einen seasoned Berater haben, jemanden, was ich, wie mich, mit 6, 7, 8 Jahren Berufserfahrung, vielleicht auch 10. Der möchte aber einem Junior gar nicht mehr mitbezahlen, weil der sagt ja, das, was der Junior macht, macht die KI. Das muss ich dem Kunden aber erklären, wenn ich das jetzt 6 Jahre lang mache, dann gibt es mich nicht mehr, weil ich war ja vor 6 Jahren auch mal der Junior. Das heißt, da muss man auch jetzt als Branche schauen, dass man sagt, ja, vielleicht kriege ich auch den einen oder anderen Junior gar nicht mehr wirklich bezahlt, aber ich muss den irgendwie mittragen, damit ich ja in Zukunft wieder jemanden habe, der in 6 Jahren wieder den Juniors erklärt, wie es eigentlich läuft. Und da bin ich ganz gespannt, wie das sich auch in den großen Firmen vor allem trägt. Weil, wie gesagt, diese 10 Mann, die Leute-Teams, die da auf den Hof reiten, mit 6 Juniors, die aus der Uni kommen und nicht mal wissen, woher der Wind weht, da sagt der Kunde nee.
Mhm. Ja, das wird spannend. Also auch gerade das ganze Thema Ausbildung in den Bereichen, das ist auch was mich gerade extrem umtreibt. So, wie kriege ich die Leute überhaupt geformt?
Ja.
Mit welchem Know-how? Was ist der Input, der da kommt? Klar, es wird seasoned Leute geben, die denen dann vielleicht das Denken beibringen müssen. Ja, ich weiß, keine Ahnung, wie die da dann auch aufwachsen. Wahrscheinlich mit Social Media und KI, da bist du jetzt wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt so geformt nach dem Studium, was eigenes Denken angeht. Also es treibt mich schon auch extrem um, wie sich das Ganze ändern wird, weil wie du sagst, du musst die Leute schon ausbilden. Ich glaube, unsere Generation, und das sage ich jetzt auch, vielleicht auch mit einem Bias irgendwo, um, keine Ahnung, da irgendwie einen Vorteil zu sehen. Aber unsere Generation, wie du auch sagst, hat ja den brutalen Vorteil, dass wir halt im Maschinenraum unzählige Modelle gebastelt haben bis nachts um 4. Früher in Proposals, die in 80, 90 Seiten hatten, jeden Bullet, jede Strapline, jede Überschrift, jede Storyline selber Wort für Wort geschrieben haben.
Oder übersetzt
haben. Und alles from scratch uns überlegt hatten. Damals in Teams, ja. Das ist ja heute schon unvorstellbar, dass du ein 80-seitiges Proposal Wort für Wort selber schreibst. Das ist ja gar nicht mehr vorstellbar. Und was hat jetzt der Kunde im Call genau gesagt, dass wir das Wording aufgreifen und dass er sich da genau wiederfindet in der Überschrift? Also es war ja ein absoluter Wahnsinn. Aber wenn du das gemacht hast und jetzt KI eben nutzt, um dich selber effizienter zu machen, dann bist du jetzt irgendwo in einem gewissen Sweet Spot unterwegs, glaube ich. Musst aber trotzdem aufpassen, dass du das Denken auch nicht verlernst.
Ja.
Muss ich selbstkritisch auch sagen.
Ja.
Also ich schreibe jetzt mittlerweile E-Mails wieder komplett selber und schicke die auch so raus, weil ich teilweise schon gemerkt habe, ich haue jede E-Mail in KI rein und dann wird die nochmal umstrukturiert, aber dann ist das auch nicht mehr ich. Also dann ist das auch nicht mehr meine Art, eine E-Mail zu schreiben oder meine Sprache oder wie auch immer. Also es formt sich gerade. Aber wenn du jetzt komplett neu in die Branche kommst und ab Tag 1 irgendwie mit einem Langdoc arbeitest, also keine Ahnung.
Ja. Ja, also das ist, ja, ich meine, das ist so wie GPS und Karten.
Ja.
Weltweite globale GPS-Störungen, ich glaube, solche Staus kannst du dir gar nicht vorstellen mittlerweile.
Ja. Ja.
Du verlernst es halt sehr schnell. Das meine ich mit diesem Tandem, hinten sitzen, vorne sitzen. Also man kann es immer zusammen machen. Muss dich nur entscheiden, wo du sitzt. Ja. Und ein Thema, was ich noch so ein bisschen habe, ist auch, du hast es schon ein bisschen durchklingen lassen, auch Selbstverständnis, Arbeitsverständnis, Eigen-Fremdwahrnehmung. Ja, ich bin auch jemand, die mich kennen, ich bin mit einem sehr großen Ego gesegnet. Ja. Auch ich musste mir schon sehr oft anhören, Jan, deine Selbst- und Fremdwahrnehmung driftet immer auseinander. Ich habe das Gefühl, dass das jetzt in den aktuellen Junior-Generationen eklatant ist. Was ist meine Leistung? Wie viel arbeite ich? Ist das genug? Ist das nicht genug? Wann lasse ich einen Stift fallen? Lasse ich einen Stift fallen und sage Bescheid oder gehe ich einfach nach Hause? Und das ist eine Sache, da muss man auch mal aufpassen, so, jetzt sind wir schon ein paar Jahre dabei, aber ich finde, das hat schon Struktur. Ja, und das soll ganz klar sagen, wir kosten auch trotzdem eine Menge Geld, wenn wir beraten, wir liefern wirklich einen Mehrwert. Dann ist es auch als Junior dein Teil, den du hier mitlieferst. Ne, du sitzt ja alle mit im Boot, es fängt mit deiner Qualität an, es hört auch mit meiner auf. Du kannst mich auch jederzeit irgendwie auf Fehler hinweisen. Ja, das ist more than welcome. Und das ist auch etwas, was wir in dieser Firma ja eben sehr gut leben, was du ja auch gesagt hast. Ich bin hier seit Tag 1 reingekommen und habe gesagt, pass mal auf, so und so, wie würde ich es überhaupt nicht machen? Hättest du sagen können, Jan, das ist meine Firma, schau, zieh ein und geh aufs Projekt. Oder sagst, ja, da hat er schon recht. Ja, und genauso möchte ich, dass das die Juniors ja auch mir gegenüber machen oder uns gegenüber machen.
Ja, 100%.
Dann muss es nur kommen. Und wie oft haben wir es auch? Was wollt ihr machen? Und dann kommt nichts. Ja, dann auch da bold und laut sein.
Ja, absolut. Eine Meinung haben, eine Meinung vertreten, ja. Auch mal anecken und es nicht immer allen recht machen wollen. Sagst du ja immer so schön, Value Creation ist nicht sexy, aber sie macht extrem viel Spaß.
Ja.
So, hören wir damit auf oder haben wir noch was vergessen?
Nee, das ist ein perfektes Schlusswort.
Sehr gut, Jan, dann vielen lieben Dank für die Zeit und wir machen dann wahrscheinlich in einem Jahr wieder ein Update.
Ja, dann hoffentlich mit 10 Mann.
Hoffentlich. So, das war die Follow-up-Podcast-Folge mit Jan Wasner, unserem Verantwortlichen für den Bereich Value Creation Services. Immer wieder spannend, wenn man sieht, wie so ein Bereich dann vor sich hin wächst, wie wir auch als Firma wachsen durften, dank Jan. Ist einfach toll, wenn so eine Symbiose entsteht und deswegen machen wir auch tatsächlich die Teamfolgen sehr, sehr gerne, dass ihr auch hier immer waschechte Einblicke bekommt. Und ja, wenn ihr auch weiterhin keine Teamfolge verpassen wollt, dann abonniert bitte unseren Podcast auf Spotify, YouTube und allen weiteren Kanälen und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Finance Data People. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen.